So, meine Lieben, jetzt machen wir mal Butter bei die Fische. Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. In dieser Episode macht Tesla Halt und nutzt Kapazitäten in der Gigafactory zur Produktion medizinischen Equipments. SpaceX verliert ein Testgerät und kündigt einen dicken Brummer an. Los geht's! Jawohl, hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Meine Güte, obwohl der Coronavirus das alltägliche Leben fest im Griff hat, haben wir eine Menge zu besprechen. Im Wesentlichen Tesla und SpaceX. Und bevor wir uns mitten reinstürzen, habe ich noch zwei, drei kurze Hausmitteilungen. Zum einen habe ich mittlerweile den iTunes-Feed online. Wenn ihr mögt, schaut da gerne mal rein. Gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, wenn euch der Podcast gefällt. Das erleichtert uns immens, gefunden zu werden. Ansonsten mit Google Podcasts hapert es gerade noch ein bisschen. Da sind wir dran. Die machen es irgendwie ein bisschen anders. Da kann man den Feed nicht einfach einreichen. Aber ich denke, das kriegen wir im Laufe der nächsten Woche auch gebacken. Bei Apple Podcasts gibt es zudem keine Shownotes, habe ich jetzt gesehen. Vielleicht schaffe ich es da noch irgendwie drumherum zu bauen. Ansonsten empfehle ich euch, gern einfach mal nach einem alternativen Podcast-Player zu suchen. Da werden die Shownotes dann schön dargestellt, weil wir ja relativ viel Artikel zu unseren Meldungen verlinken. Ja, und ich habe mich jetzt in dieser Folge einfach mal entschieden, weniger Schritte machen das Leben wahrscheinlich leichter. Also ich habe mich entschlossen, wesentlich weniger zu schneiden als in der Trailerfolge. Da die 12 und 30 Schnitte doch relativ viel Zeit in Anspruch nehmen und man sich doch eigentlich mit den schönen Dingen des Podcastens beschäftigen möchte, wie dem Aufnehmen. Gut. Soweit zu den Hausmitteilungen, hüpfen wir mal direkt rein bei Tesla. Und zwar Tesla, es wurde ein neues Autopilot-Update gesichtet, das nun das automatische Halten an Ampeln und Stoppschildern ermöglicht. Das ist, würde ich mal sagen, ein weiterer Schritt in Richtung Full Self-Driving. Gesehen habe ich das Ganze auf Twitter, wo ein Video veröffentlicht wurde. Ich vermute, dass es da zwei Gruppen von Personen gibt. Einen Personenkreis, der die Update schon ein bisschen früher ausgeliefert bekommt als andere. Auf Twitter, wie gesagt, also ein Video unterwegs, das Ganze in Kürze demonstriert. Der Fahrer wird wohl beim Annähern an ein Stoppschild und an eine rote Ampel darauf hingewiesen, dass dies ein Halt erfolgt. Und mit Betätigen des Gaspedals kann man das Ganze aber auch überschreiben und dann wieder Fahrt aufnehmen. Es gibt einen Artikel dazu bei Teslarati, schaut gerne mal in die Shownotes, dort haben wir das Ganze verlinkt. Weiterhin, Auslieferungen von Fahrzeugen halten nach wie vor an. Man würde eventuell annehmen, dass so wenig persönlicher Kontakt wie möglich angestrebt wird, auch bei Tesla aktuell. Aber unter verstärkten hygienischen Maßnahmen werden weiterhin Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist doch ein gutes Zeichen. Es geht sogar so weit, dass der Fahrer darüber benachrichtigt wird, dass sein Fahrzeug zur Abholung steht und dann wird ohne jegliche menschliche Interaktion das Fahrzeug mit der App an den jeweiligen neuen Besitzer ausgeliefert. Daumen hoch in dieser Sache. Finde ich gut, dass wir mittlerweile so weit sind, Fahrzeuge vollkommen online mit der entsprechenden Tesla-App auszuliefern. Die entsprechende Meldung bei Cleantechnica habe ich euch wieder in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zur Gigafactory. Die Giga Berlin goes E.ON. Und zwar hat E.ON, der Energieversorger, einen Vertrag mit Tesla geschlossen. E.ON soll zukünftig die Versorgung der Gigafactory vornehmen. Ich vermute mal, dass es sich dabei sowohl um Strom als auch um Gaslieferungen handeln wird. Ich denke, es liegt nahe, dass auch eine Gigafactory in Berlin Strom braucht und nicht vollkommen autark auf erneuerbare Energien wie Photovoltaikpaneele auf der Gigafactory selbst setzen kann. Dafür ist der Energiebedarf dann doch zu groß. Aber soweit ich informiert bin, wird Grünstrom bezogen. Das heißt, weiterhin eine Bemühung, die Teslas an sich in Berlin vollkommen klimaneutral zu produzieren. Es gibt auch eine kleine Meldung zum Model Y. Und zwar ist nun rausgekommen, dass das Model Y im Gegensatz zu den vorherigen Modellen S, X und 3 über beheizte Radarsensoren verfügt. Die Radarsensoren steigern damit natürlich immens die Wintertauglichkeit des Model Y. Ich denke, einige von euch kennen Björn Nyland, der immer wieder Teslas im tiefsten Winter durch Norwegen scheucht. Insbesondere im tiefen Winter bei Schnee oder bei Eisregen kommt es schnell vor, dass das Radar vereist. Hier sollen die beheizten Radarsensoren helfen, dass die Sensoren schneller abtauen und somit auch bei tiefen Temperaturen weiter im Einsatz bleiben können. Die entsprechende Meldung bei Tesla Radi habe ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Die Gigafactory Shanghai steigert langsam wieder ihr Produktionsniveau. Aktuell liegen dies bei 3000 Model 3 pro Woche. Ursprünglich war die Fabrik ja geschlossen worden wegen der Covid-19-Pandemie. Nun ist die Gigafactory Shanghai, die ja gewissermaßen im Epizentrum dieser Pandemie liegt, wieder eröffnet worden und fängt nun wieder an, schrittweise den Betrieb aufzunehmen. Aktuell 3000 Model 3, also arbeitet sich zurück zur bekannten Stärke. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, hat die USA ein besonders großes Problem bei der Versorgung mit medizinischem Equipment derzeit. Deshalb ist nun auch Tesla in die Produktion von N95 Gesichtsschutzmasken bzw. Atemschutzmasken eingestiegen. Gewissermaßen N95 Masken made by Tesla. Tesla hat dabei schon erste Schutzmasken an Krankenhäuser ausgeliefert, fährt nun mit der Produktion fort. Priorisiert werden dabei Krankenhäuser, die einen besonderen Bedarf aufweisen. Soweit ich weiß, findet die Produktion im Wesentlichen in der Gigafactory 2 in New York statt. Eine entsprechende Meldung der University of Columbia habe ich auch hier in den Shownotes verlinkt. Das Gleiche gilt für Beatmungsgeräte, ebenfalls in Kooperation diesmal mit Tesla. Da Tesla natürlich an sich keine Expertise aufweist in der Produktion von Beatmungsgeräten, hat man sich hier einen Partner gesucht. Dabei ist die Wahl auf Medtronic gefallen. Medtronic stellt schon längere Zeit Beatmungsgeräte her und hat sich nun zusammen mit Tesla verbündet, um ebenfalls in der Gigafactory 2 in New York Beatmungsgeräte herzustellen und an Krankenhäuser auszuliefern. Zusätzlich als gewissermaßen erstes Trostpflaster wurden bereits schon 1200 Beatmungsgeräte aus chinesischen Überbeständen von Tesla aufgekauft und an besonders betroffene Krankenhäuser in der Region Los Angeles ausgeliefert. Dabei handelte es sich, soweit ich weiß, um eine Spende. Das heißt, die 1200 Geräte wurden verschenkt, die waren sofort verfügbar und nun sollen in der Gigafactory zusätzliche Geräte produziert werden. Ich werde euch da auf den Laufenden halten, um was für Zahlen es sich da handelt, aber ich denke, dass man mit den Mannkapazitäten oder Fraukapazitäten, die in der Gigafactory zur Verfügung stehen, durchaus ein paar Geräte wuppen kann. Kommen wir zu SpaceX. SpaceX hat auch ein paar wirklich interessante Neuigkeiten für uns. Und zwar fangen wir mal an mit einem kleinen Dämpfer. Und zwar muss die Crew Dragon Kapsel einige Tests absolvieren, bevor sie wirkliche menschliche Fracht ins All befördern kann. Insbesondere gilt hier ein Hauptaugenmerk den neuen Fallschirmen. Tesla hat in der Entwicklungsphase die Crew Dragon mit neuen Fallschirmen ausgestattet, die es nun zu testen gilt, um die korrekte Funktionalität der Fallschirme und die Zuverlässigkeit der Fallschirme unter Beweis zu stellen. Die Tests werden in der Regel mit Hilfe von Helikoptern durchgeführt, die die Kapsel auf eine Höhe von etwa 7500 Metern bringen, 7,5 Kilometer. Dann wird die Kapsel mit den Fallschirmen scharf geschaltet, fallen gelassen, weil das etwa die Höhe ist, auf der die Fallschirme öffnen würden. Ab da ist die Kapsel auf sich selbst gestellt, detektiert eigenständig die Höhe und löst die Fallschirme aus. Dann segelt die Kapsel zurück zum Boden und es wird als erfolgreicher Test gewertet. Soweit ich weiß, wurden inzwischen 10 Tests mit den neuen Fallschirmen absolviert. Das heißt, Tesla ist durchaus im Soll. Am Dienstag, den 24.03., schlug allerdings einer dieser Testversuche fehl. Der Versuch schlug fehl, weil die Kapsel wird unter den Helikopter befestigt, wie gerade gesagt, und dann auf die entsprechende Höhe gebracht. Allerdings kam die Kapsel beim Transportieren auf die Höhe in eine instabile Fluglage und musste vom Piloten vorzeitig abgeworfen werden, aus Sicherheitsgründen. Zu dem Zeitpunkt war die Kapsel noch nicht scharf geschaltet, was letztlich den Verlust des Testobjekts bedeutet. Die Auswirkungen auf den Zeitplan der Crew-Mission in Kooperation mit der NASA durchgeführt wird, werden jetzt evaluiert. Ich würde jetzt einfach mal hoffen, dass der Test nicht als fehlgeschlagen gewertet wird, weil letztlich ja der Test überhaupt nicht zustande kam, da das Testobjekt ja nicht auf die Höhe kam. Möchte an dieser Stelle aber auch noch einmal sagen, dass hier der Pilot natürlich aus höheren Beweggründen gehandelt hat. Das heißt, wenn der Pilot entscheidet, dass ein Fortsetzen des Fluges mit einer ja wirklich am Seil baumelnden, unkontrolliert baumelnden Kapsel nicht sicher ist, dann ist es natürlich richtig, die abzuwerfen. Und ja, wir hoffen, dass vielleicht eine neue Testkapsel bald zur Verfügung steht, um die nötigen Tests durchzuführen. Wo wir bei zu testenden Objekten sind, das Starship Serial Number 3 ist kurz vor der Fertigstellung. Bei SN3 handelt es sich um den dritten Prototypen des Starship bzw. Starhopper. Im Gegensatz zum Starhopper verfügt dieser jetzt tatsächlich über einen Nosecone, das heißt, es ist ein vollwertiges Modell, beziehungsweise ein vollwertiger Prototyp mit vollwertiger Größe. Das Ding ist fast 50 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 9 Metern. Serial Number 3, SN3, soll für Drucktests und kleinere Hops verwendet werden. Wir werden das Ding also vielleicht schon in den nächsten Wochen fliegen sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. SN4 soll schließlich schon höhere Hops vollziehen. Wir werden auch gespannt verfolgen, wie es da weitergeht. Der Startplatz wird schon entsprechend vorbereitet. Auch hier habe ich euch ein paar Bilder angehangen. Gerne in den Shownotes nachschauen. Ich finde es einfach toll, hier zu sehen, mit welchem irren Tempo und wie öffentlichkeitswirksam SpaceX hier vorgeht und in Boca Chica zeigt, wie man in welchem Tempo man Raketen prototypen und testen kann. Auch SpaceX hat sich zur Verfügungstellung oder zur Produktion dringend benötigter Medizinprodukte bereit erklärt. So soll SpaceX ebenfalls Medizinprodukte produzieren. Dabei handelt es sich in erster Linie um PPE-Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel. Ich vermute, dass das Hauptaugenmerk hier bei Tesla liegt und SpaceX nur in gewisser Weise assistieren bzw. unterstützen kann, da der Betrieb, soweit ich das einschätzen kann, ganz normal weitergehen kann. Ein entsprechender Beitrag wurde von CNBC veröffentlicht, den habe ich auch in den Shownotes veröffentlicht, schaut da gerne mal rein. Wir haben in der letzten Woche einen weiteren erfolgreichen Start von 60 Starlink-Satelliten beobachten können und sind hocherfreut, dass es hier mit großen Schritten vorangeht. SpaceX hat allerdings auch eine Modifikation des ursprünglichen Starlink-Satellitendesigns gestartet, den sogenannten Starlink Darksat. Dieser ist etwa 55% dunkler gestaltet als das ursprüngliche Design. Beweggrund ist, dass insbesondere Astronomen große Bedenken geäußert haben, dass die stark reflektierenden Satelliten Beobachtungen der Sterne und allgemein Beobachtungen des Weltraums von der Erde aus erschweren könnten. Tesla hat hier nun insgesamt 20 Prototypen des Darksat gestartet. Prototypen deshalb, weil die dunkleren Satelliten zwar vielversprechende Ergebnisse aus Sicht der Astronomen liefern, allerdings absolviert eine dunklere Oberfläche, also letztlich ist der Satellit dunkler, sagen wir einfach mal, lackiert als ein glänzend polierter Ursprungsdesign-Satellit. Diese dunklere Oberfläche absorbiert wesentlich mehr Wärme als die glänzende, weshalb die Langzeitfolgen für die Zuverlässigkeit der technischen Systeme überhaupt noch nicht abzuschätzen ist. Dadurch, dass der Satellit sich stärker erwärmt, wirkt eine wesentlich stärkere thermische Last auf die Systeme. Die Radiatoren müssen entsprechend häufiger und stärker arbeiten. Und diese Batch von 20 Prototypen soll nun eine Evaluation der Auswirkungen ermöglichen. Eine komplette Umstellung auf Darksats findet vorerst also nicht statt. Ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, Astronomen hier in gewisser Weise entgegenzukommen. Aber natürlich muss SpaceX hier auch mit der nötigen Vorsicht bzw. mit dem nötigen betriebswirtschaftlichen Geschick herangehen, dass man natürlich die Astronomen jetzt nicht zu 100% zufriedenstellen kann, indem man sagt, man stellt jetzt alles auf Darksats um, sondern hier wird erstmal geschaut, funktioniert das Ganze und wenn, dann können wir immer noch die nächste Generation an Darksats ins All schicken. Ebenfalls erfreut hat uns, dass Tesla eine Ausschreibung der NASA gewonnen hat, und zwar zur Versorgung des Lunar Gateway. Das Lunar Gateway ist eine Raumstation, die nicht wie die ISS um die Erde kreisen soll, sondern um den Mond und somit den Zugang zum Mond und von da aus auch weitergehend zum Beispiel zum Mars sichern soll. Das Lunar Gateway soll von einer Dragon XL genannten Variante der Dragon-Kapsel mit bis zu 5 Tonnen Fracht versorgt werden. Die Leistung, die dafür benötigt wird, kann aktuell nur von der Falcon Heavy geleistet werden. Wir sehen also hier endlich mal wieder einen Langzeitvertrag für die Falcon Heavy. Die Dragon XL startet dabei innerhalb der Nutzlastverkleidung im Gegensatz zur normalen Cargo-Version der Dragon, die zur ISS fliegt. Die Konfiguration, in der die Falcon Heavy starten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Das heißt, es ist nicht bekannt, ob nach dem Start einer so schweren Nutzlast in einen so hohen Orbit die Booster noch gelandet werden können oder ob beispielsweise 2 Booster gelandet werden können und ein Booster gewassert werden muss oder ob möglicherweise sogar alle 3 Booster gewassert werden müssen. Die Konfiguration ist, wie gesagt, noch nicht bekannt. Ich denke, hier werden wir in den nächsten Wochen noch mehr erfahren. Schaut gerne mal in die Pressemitteilung der NASA oder den entsprechenden Tweet von SpaceX. Da findet ihr noch weitere Informationen. Ja, so viel tatsächlich schon von Tesla und SpaceX aus der letzten Woche. Ich schaue jetzt noch mal kurz in meinen Twitter-Feed, ob ich vielleicht noch was vergessen habe, was Zeitpunkt gestern, also ich habe Redaktionsschluss in Anführungsstrichen am Samstag, den 28. gegen 17 Uhr gemacht, habe dann angefangen, die Shownotes auszuformulieren. Ich schaue jetzt einfach mal kurz, ob seitdem noch was Nennenswertes in meinen Twitter-Feed gespült wurde, was entweder SpaceX oder Tesla betrifft. Aber das sieht eigentlich, oh doch, tatsächlich. Und zwar habe ich hier gerade von Espadre und weiteren ein paar Bilder. Und zwar wurde SN3 tatsächlich jetzt schon auf den entsprechenden Teststand gehoben und soll ja jetzt bald, also in den nächsten Tagen, für Pressure Testing and Raptor Static Fires eingesetzt werden. Das wird jetzt also bald dran sein. Also die Vorbereitungen des Startplatzes sind getroffen. Ich sehe hier gerade einen entsprechenden Artikel von Tesla Rate existiert auch. Den werde ich euch entsprechend verlinken. SpaceX Starship Rocket rolls to launch pad to prepare for Starhopper-Style Flight Test. Also da geht es jetzt bald los. Das finde ich richtig spannend. Ich bin mir sicher, dass wir da einige coole Videos von zu Gesicht bekommen werden. Da ja wirklich viele begeisterte oder Hardcore SpaceX-Fans sich inzwischen in der Region Boca Chica ich will mal fast sagen niedergelassen haben, um immer die neuesten Infos an die Community heranzutragen. Sehr cool. Wie gesagt, den Link packe ich euch dann noch zusätzlich in die Shownotes. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir für diese Woche tatsächlich mit dem kurzen Briefing durch. Ich möchte, das habe ich noch als Section mit reingenommen, möchte noch einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen, bevor wir hier immer nur über SpaceX und Tesla sprechen. Möchte ich hier auch nochmal ein paar verknüpfte Unternehmen beleuchten. In der ersten Meldung habe ich hier eine Meldung im Grunde zum Engagement von Ford und GM in Elektromobilität. Und zwar verhält es sich so, dass Reuters einen Bericht, eine Produktionsplan in die Hände gefallen ist, der bis in das Jahr 2026 hineinreicht. Und so wie es aktuell aussieht, sieht Ford und GM, also die beiden größten amerikanischen Autohersteller, kombiniert lediglich einen Anteil von 5% batterieelektrischer Fahrzeuge vor. 2026, also das sind jetzt noch 6 Jahre in die Zukunft. 5%. Der wesentlich größere Anteil, jedes achte Fahrzeug, also nein, 8:1. Also eins von 8 Fahrzeugen soll kein SUV sein. Also es geht im Grunde darum, ein Commitment zu SUVs und eine weitere Entfernung von Elektromobilität. Schaut gerne mal in die Meldung von Reuters rein. Das ist schon ziemlich bizarr. Was Ford und GM dort vorhaben. Vielleicht kommt da nochmal was Detaillierteres zu raus. Ich werde euch da selbstverständlich dann nochmal drauf hinweisen, wenn es da ein Update gibt. Ebenfalls sehr interessante Vorgänge sind aktuell bei VW bzw. allen drei großen Automobilherstellern, deutschen Automobilherstellern zu beobachten, Volkswagen, Daimler und BMW. Und zwar sieht es so aus, als sind die Softwareprobleme beim ID3, dem Volkselektroauto, nach wie vor nicht überwunden. Dadurch ergibt sich eine Dreiecksumwerbung von Volkswagen, Daimler und BMW. Am liebsten, wenn auch mit Zähneknirschen, wäre den Autoherstellern mit Sicherheit, wenn sie sich alle drei zusammenschließen könnten und dann zusammen eine große Softwareplattform ausgründen könnten. Das wird aber wohl allein aus kartellrechtlichen Gründen schon nicht möglich sein, vielleicht spielen da dann tatsächlich auch die, ja, die Präferenzen oder die Mögen und Nichtmögen Anteile der verschiedenen Unternehmen noch stärker mit rein, was das sowieso nicht ermöglichen würde. Aber nichtsdestotrotz, Volkswagen ist mit Daimler in Gesprächen und BMW ist ebenfalls mit Volkswagen im Gespräch, ob man nicht eine gemeinsame Plattform ausgründen sollte. Sollte das tatsächlich dazu kommen, dass sich zwei dieser großen Autohersteller miteinander einigen würden, würde das natürlich unweigerlich zu einer enormen Benachteiligung des Dritten führen. Also wenn zwei sich verbunden, hat der Dritte das Problem. Hier zeigt sich meiner Meinung nach aber hier zeigt sich meiner Meinung nach, dass das Datum für den ID.3, also Auslieferung im Sommer 2020, also Sommer diesen Jahres, immer unwahrscheinlicher wird. Ein interner, der in den entsprechenden Artikeln zitiert wird. Ich verlinke euch auch hier einen deutschen Artikel und natürlich die Meldung bei Teslarati. Also das ist wohl laut, das ist Zitat, wohl nicht mehr lustig, was da vor sich geht. Ich wünsche mir, nicht falsch verstehen, ich denke, das sagt auch jeder, der zur Elektromobilität berichtet. Selbstverständlich freue ich mich über jedes Elektrofahrzeug, das sich irgendwo auf dem Planeten, auf irgendeiner Straße mehr bewegt als vorher und möglicherweise verhindert, dass ein neuer Verbrenner gekauft wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr seltsam zu beobachten, dass ID.3s ohne Software produziert werden, auf einem großen Parkplatz geparkt werden, so lange, bis die Software bereitsteht, installiert werden kann und dann ausgeliefert werden kann. Auch hier, da werde ich zwischendurch mal wieder berichten, weil der ID.3 mich persönlich auch sehr interessiert und mich natürlich freuen würde, wenn sich neben Teslas ein konkurrenzfähiges Elektrofahrzeug von einem deutschen Hersteller etablieren könnte. Was sich wohl nicht mehr etablieren wird, ist wohl der Starlink-Konkurrent OneWeb. Aus den aktuellen Situationen heraus, also der aktuell sich anbahnenden Finanzkrise, zieht OneWeb nun seine Nachteile. Also der Starlink-Konkurrent scheitert letztlich an der Finanzkrise. OneWeb ist faktisch, hat den Bankrott erklärt. Das ist so ein bisschen wie eine Insolvenzanmeldung bei uns in Deutschland, nur für den amerikanischen Rechtsfall. Das große Problem ist, dass Arianespace damit im Jahr 2020 und 2021 fast die Hälfte aller geplanten Raketenstarts verliert, was auch ein herber Schlag für Arianespace sein wird. Das Projekt OneWeb sah ähnlich zu Starlink eine Konstellation von wenigstens ungefähr 650 Satelliten im niedrigen Erdorbit vor, die dann ein weltweites Low-Latency-Satelliten-Internet ermöglicht. SpaceX hat zum Vergleich seit Mai 2019 schon 300 Satelliten der Starlink-Konstellation ins Weltall gestartet. Der Starlink-Endausbau wird mit etwa 12.000 Satelliten beziffert. Also da werden noch eine Menge Starts mit der Batch von 60 Starlink-Satelliten folgen. Ich bin gespannt. Ich kann noch mal nachschauen, wer die weiteren Konkurrenten zu Starlink sind. Aber es zeigt sich hier, dass die vertikale Integration, wie sie Starlink bzw. SpaceX mit Starlink pflegt, also SpaceX produziert die Satelliten selber und SpaceX kann die Satelliten auch selber starten, dass das ein enormer Kostenvorteil ist, da kein Kostenoverhead entsteht. Und wir drücken SpaceX natürlich die Daumen, dass SpaceX dieses Projekt nicht oder dass SpaceX allgemein Projekte nicht aufgrund der sich anbahnenden Finanzkrise einstellen muss. Aber OneWeb ist somit aus dem Rennen um Satelliteninternet und die Konstellation wird von OneWeb aufgegeben. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieses Briefings. Ich habe noch einen Streaming-Tipp für euch, den habe ich ebenfalls in den Shownotes untergebracht. Und zwar wird in den nächsten Tagen bzw. Wochen, ich habe keinen genauen Termin gefunden, lasst euch den aber wissen, sobald ich den weiß, in der nächsten Zeit wird ein Teardown des Model Y erfolgen. Es hat sich so eingebürgert, dass Analysten hergehen und Autos allgemein, ja, zur Befriedigung einer allgemeinen Neugier fachgerecht zerlegen und analysieren, was die Hersteller da so an neuartiger Technologie untergebracht haben. Beim letzten Teardown, das war das Model 3, kam ja die Meldung auf, dass das Model 3 seinerzeit bis zu sechs Jahre voraus ist. Das heißt, die Technologie, die jetzt im Model im Model 3 verbaut ist, werden die langsameren, die klassischen Autohersteller erst im Jahr 2025, 2026 abliefern können. Wir wissen, dass das Model Y nochmal deutlich optimiert wurde, was beispielsweise die Vernetzung der Bordcomputer angeht. Und ich bin wirklich gespannt, was die Menge des verlegten Kabels angeht. Es wurde gemunkelt, dass hier tatsächlich nur noch wenige hundert Meter statt Kilometer, wie sie bei Verbrennerfahrzeugen aktuell bei den etablierten Herstellern üblich sind, dass statt Kilometer nur noch wenige hundert Meter an Kabel innerhalb des Fahrzeugs verlegt sind, was die Produktion massiv vereinfacht und natürlich auch den Materialaufwand deutlich reduziert und die Komplexität des Fahrzeugs reduziert, was wiederum, ja, obwohl, was erwartet wird, dass obwohl das Model Y teurer ist als ein Model 3, die Marge unverhältnismäßig größer ist. Das heißt, ein Model Y ist laut den aktuellen Gerüchten günstiger zu produzieren als ein Model 3. Das Model Y ist allerdings auch teurer. Deshalb ist die Marge ungleich größer als die Marge beim Model 3. Der Teardown wird durchgeführt werden in erster Linie von Sandy Munro. Es wird einen Stream auf YouTube geben. Ich habe die entsprechende Meldung bei Teslarati verlinkt. Sobald ich den Stream bei YouTube gefunden habe, werde ich aber auch den Stream noch verlinken. Ich denke, das wird echt spannend, da mal die darauf folgende Berichterstattung abzuwarten, wie weit das Model Y seinerzeit voraus ist. Nun gut, ich hoffe, dass euch auch diese Episode des Podcasts gefallen hat. Ich würde mich riesig über ein Lebenszeichen von euch per Mail freuen, beispielsweise an post@elontime.de. Schaut gerne auch mal auf der Webseite vorbei, elontime.de, dort sind auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Wir sind nun auch auf Twitter unterwegs, also folgt dem Podcast auch gerne auf Twitter. Da werdet ihr dann auch immer unmittelbar erfahren, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Ich werde auch die Meldungen von Teslarati und Cleantechnica und weiteren immer fleißig retweeten oder kommentieren. Also ich denke, das ist dann nochmal ein zusätzlicher Informationskanal, wenn ihr den in Anspruch nehmen wollt. Den biete ich euch gerne an. Ansonsten freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Das erleichtert es immens, auf iTunes gefunden zu werden. Also auch wenn ihr einen anderen Podcast-Player benutzt, aber ein iPhone habt, wäre es super, wenn ihr vielleicht mal kurz auf iTunes vorbeischaut und eine Bewertung da lasst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die Woche. Und ich schätze mal, dass wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Ich versuche mal einen Rhythmus von einmal wöchentlich anzutreten. Hoffe, dass ich den halten kann, euch da nicht zu enttäuschen. Aber ich bin zuversichtlich, so wie ich jetzt die Workload dargestellt habe, sollte das durchaus möglich sein. Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar per Mail da und einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.